Aber kommen wir jetzt endlich zu unserem Vortrag. Knut Ebeling wird sprechen zur Aktualität des Archäologischen zwischen Wissenschaft, Kunst und Technik. Knut Ebeling hat in Berlin und in Paris Philosophie und Kulturwissenschaften studiert und er hat hier an der Humboldt-Uni von 99 bis 2001 am Graduiertenkolleg Kodierung von Gewalt und idealen Wandel begonnen, über die Beschäftigung mit der Archäologie oder sogenannten Archäologie, wie auch immer, Foucaults, historisch in die Tiefe zu gehen und einen archäologischen Diskurs in der Philosophie von Kant bis Foucault zu rekonstruieren. Diese Beschäftigung hat den Anlass gegeben zum Kontakt mit echten Archäologen, Facharchäologen, beschränkten Archäologen und ist eine der Anstoßbewegung für dieses Projekt gewesen. Dann würde ich bitten, gleich mit dem Vortrag zu beginnen.
Von diesem Punkt aus, von dem Rednerpunkt aus, also im ganzen Raum vernehmbar sein würde und an allen anderen Punkten des Raumes eigentlich die Worte wirkungslos im Raum verheilen würden. Ja, danke für die Einladung, Einführung, Stefan Altekamp. Ich habe also die zweifellose Ehre, diesen Vortragszyklus zu eröffnen und zu berichten von einer Aktualität, weniger innerhalb der Archäologie als vielmehr, das können andere zweifellos besser als ich, zu berichten von einer Aktualität weniger innerhalb der Archäologie, sondern von einer Aktualität außerhalb des eigentlichen Einzugsbereiches der Archäologie, von seltsamen Wanderbewegungen, merkwürdigen Migrationen des Wissens, die heute vielleicht ausschlaggebender und impulsgebender sein mögen, als die Impulse, die von Fachdisziplinen selber ausgehen. Zeuge dieses Wissenstransfers, von dem zu berichten ist, wurde ich beispielsweise beim ersten Betreten dieses Hörsaals, in dem wir uns jetzt befinden, als die besagte Frau Dorothea Beutling, der wir natürlich nochmal herzlich danken für die Überlassung dieses Hörsaals, sogleich berichtete vom pathogenen Material, was an diesem Ort zum Einsatz kommt, seziert wird, entdeckt wird, was ich vor allen Dingen deshalb interessant fand, weil dieses pathogene Material zugleich der Name war, den Sigmund Freud, den vermutlich ebenso furchterregenden Traumata und verschütteten Kindheitserinnerungen gab, die er aus den Tiefen der Psyche ausgraben würde. Kurz, das pathogene Material sollte also in der Psychoanalyse zum Äquivalent des archäologischen Grundstücks avancieren. Doch zunächst einmal zurück nach 1790, also zu einem der Ausgangspunkte der Migrationsbewegung, um die es heute gehen soll. Denn dieses Datum 1790 wird von zwei anderen Daten eingerahmt, eines früher, eines später, ohne die wir jetzt vermutlich nicht hier sitzen würden. Zwei Jahre vor der Hörsaal eröffnet wurde, stellte nämlich die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften eine ihrer berühmten und berüchtigten Preisfragen. Und diese Frage lautete am 24.01.1788, der Hörsaal befand sich wahrscheinlich gerade im Bau und die Frage hat ihre Karriere auch ohne ihn gemacht. Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat? Unter den aus heutiger Sicht prominentesten Einsendern findet sich eine Schrift, die ein Jahr nach der Eröffnung des Hörsaals als École Veterinaire, also 1791, verfasst und 1793, also drei Jahre später, redigiert wurde. Einen Stichtag gab es offenbar für derartige Preisausschreiben nicht und war geduldiger mit den Einsendern, die Fragen wogen schwerer. Der Absender, der sich mit der Abfassung derart Zeit gelassen hatte, war kein geringerer als Immanuel Kant. Der überraschte die Juroren in seiner Antwort, indem er den Begriff einer philosophischen Archäologie in die Geschichte des Wissens einbrachte. Ein Begriff, der 1790 noch exotischer geklungen haben mag, konnte Archäologie zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel mehr als die Entdeckung von Pompeji in Herculaneum bedeuten, nach wohin Kant bei seiner berühmten Sesshaftigkeit wohl nicht gereist war. Dennoch, auf welche Weise auch immer der Begriff der Archäologie nach Königsberg gelangt war, mit diesem Begriff stellte Kant nicht nur seine Juroren, sondern auch die parallelen Geschichten von Philosophie und der beginnenden Archäologie vor ein Problem, das das 20. Jahrhundert nicht nur nicht lösen konnte, sondern bestenfalls erst in aller Schärfe zu stellen musste. Seit Kant, viel länger existiert der Begriff der Archäologie ja noch nicht, seit Kant werden unter dem Stichwort Archäologie Zweifel an einer rein narrativ orientierten Geschichte in dieselbe eingetragen. Wer innerhalb oder außerhalb der Philosophie über die Konstruktion der Vergangenheit nachgedacht hat, hat dies seit Kant oft genug an einem Begriff von Archäologie festgemacht. Spätestens seit Freuds Archäologie der Seele, Benjamins Urgeschichte des 19. Jahrhunderts im Passagenwerk und natürlich seit der schon erwähnten Foucault'schen Archäologie des Wissens von 1969 steht die kantische Idee einer philosophischen Archäologie wieder oder immer noch auf der Tagesordnung von Wissensverteilungsinstanzen wie der heutigen Vorlesung. Die Archäologie steht derzeit hoch im Kurs. Wenn auch nicht unbedingt bei den Archäologen und der Archäologie, von denen man dies ohnehin annehmen sollte, so doch in diversen anderen Gebieten des Wissens und Forschens. Auch und gerade in den nicht-archäologischen Bereichen sorgt die Archäologie oder das Archäologische, wie man vielleicht sagen sollte, derzeit für Aufsehen. Zunächst natürlich im Bereich der Wissenschaft selbst. Nach Kant und Foucault, auf den Spuren von Freud und Benjamin, ist innerhalb der transdisziplinären Kulturwissenschaft in den letzten 10 Jahren ein reger Diskurs über das Archäologische bzw. ein Diskurs des Archäologischen zu verzeichnen, der sich auf den ersten Blick einer Vielzahl von technik- und medienhistorischen Forschungen verdankt. Von Archäologien der Subjektivität bis zu Archäologien der Arbeit, von der Archäologie von Schreibtischoberflächen bis zur Archäologie von Ostereiern, die mir neulich begegnete, reicht das Angebot. Para-archäologische Forschungsprojekte schießen in dieser nachösterlichen Zeit wie Pilze aus dem Boden. Und das Ende dieser Liste ist nicht mit dieser und nicht mit der nächsten Passionszeit der Geisteswissenschaften gekommen. Parallel dazu häufen sich Symposien und Tagungen zu den Themenkomplexen Sammeln, Speichern, Erinnern, auf denen Historiker und Philosophen, Literaturwissenschaftler und Archäologen plötzlich über Archive reden, wie früher einmal über Texte. Denn ganz gleich, wie man zu diesen extraterrestrischen Ansiedlungen von Archäologie außerhalb des Planets der Disziplin auch stehen mag, die Archäologie ist von den meisten Archäologen unbemerkt außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches zur Leitwissenschaft desjenigen transdisziplinären Diskurses avanciert, der sich derzeit anschickt, die Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissenschaft zu überwinden. Interessieren soll an den erwähnten Aktivitäten zunächst nur die Tatsache, dass all die Archäologien der Narration und der Navigation oft genug mit einem Begriff der Archäologie spielen, der als modisch-methodische Metapher, als Kampfbegriff gegen eine verkrustete Geisteswissenschaft aufgeboten wird. Denn falls diese para-archäologischen Forschungen etwas gemeinsam haben, dann ist es der Umstand, dass sie als Kritik der geisteswissenschaftlichen Exploration der Vergangenheit auftreten, der sie ein wichtiges Element hinzufügen. Die Einbeziehung der technischen und medialen Bedingtheit, auch des literarischen, künstlerischen und philosophischen, kurz des geisteswissenschaftlichen Wissens. Die kulturwissenschaftlichen Archäologien gehen von materiellen und medialen Hinterlassenschaften aus. Sie versuchen, ebenso wie die Archäologie, die Vergangenheit aus ihren materiellen Speichern und Trägern auszulesen und nicht etwa aus der Bewegung des Geistes abzulesen. Das kann dann ganz konkret so aussehen, dass die geisteswissenschaftlichen Größen als Fußnoten von Technik- und Mediengeschichten auftauchen. Dass Kafka beispielsweise als Fußnote der Geschichte des Postsystems auftaucht, die französische Salonmalerei als Anmerkung zu einem neuen Geldüberweisungssystem und der gesamte Impressionismus als Randerscheinung der Geschichte des Radios verschlagwortet wird. Sie können sich denken, dass eine derartig radikale methodische Neuorientierung institutionell keineswegs folgenlos blieb. Was Sie sich vielleicht weniger denken können, ist der Umstand, dass die Archäologie oder wenigstens der Begriff des Archäologischen an der kulturwissenschaftlichen Umtaufung ganzer Philologien in technik- und medienhistorische Abteilungen der Wissenschaftsgeschichte, deren Zeuge wir in den letzten Jahren waren, keineswegs unbeteiligt gewesen ist. Die Archäologie oder das Archäologische waren nicht unschuldig an jenem beispiellosen Exorzismus alles Geistigen aus den Geisteswissenschaften, der seit der Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften bereits 1980 zum Slogan wurde. Die Beihilfe an dieser Vertreibung ist also auch in deren vollkommenen Unwissen der Archäologie anzulasten oder vielmehr den immensen Ausmaßen eines blinden Fleckes, den die technisch-mediale Ignoranz geisteswissenschaftlichen Vorgehens bislang dargestellt hat. Hätte man aus geisteswissenschaftlicher Sicht die Materialitäten des Wissens nicht derart achtlos behandelt, brauchte man sich über die derzeitige Rache der bis an die Zähne bewaffneten kulturwissenschaftlichen Rechner und Programmierer nicht zu wundern. Die jüngsten medientechnischen Anleihen stellen jedoch nur das jüngste Glied einer ganzen Reihe von Entlehnungen aus der Archäologie dar. Es gab bereits eine archäologisch imprägnierte Phänomenologie, eine archäologisch imprägnierte Diskursanalyse und natürlich mit Freud, dem passioniertesten Hobbyarchäologen seines Jahrhunderts, eine archäologisch imprägnierte Psychoanalyse. Dieser Aufzählung lässt sich zum einen entnehmen, dass die Archäologie wissenshistorisch stets diejenige Materialität bereitstellte, die dann von den anderen Disziplinen psychoanalytisch oder phänomenologisch, diskursanalytisch oder medienhistorisch ausbuchstabiert werden würde. Zum anderen lässt sich an der Aufzählung ablesen, dass es nicht die am wenigsten innovativen Anstöße waren, die im 20. Jahrhundert von der Archäologie ausgingen. Wenn es um die Formation neuer geisteswissenschaftlicher Avantgarden ging, hat man sich gern im Fundus der Archäologie bedient. Kurz, die Archäologie hat an entscheidenden wissenshistorischen Schüben des 20. Jahrhunderts ihre Finger mit im Spiel gehabt, ob sie es wollte oder nicht. Insofern ist hier auch die Geschichte der Risiken und Nebenwirkungen zu erzählen, von denen der ohne Konnotation eines Archäologen eingenommene Genuss der Archäologie verführt. Zu diesen Genüssen zählt für eine nicht unwesentliche Zahl nicht an Wissenschaftlern, sondern vielleicht an fröhlichen Konsumenten, zweifellos jede ungleich harmlosere Inflation von Archäologie im Internet oder im Kino, als Werbeblase oder im Comicstrip. Eine nicht abreißende Produktion von Filmen wie Indiana Jones, Die Mumie kehrt zurück, bis hin zu Lara Croft, die sich opulenter archäologischer Settings bedienen, demonstriert, dass die veranschlagte Aktualität der Archäologie keineswegs auf den Bereich der Wissenschaft beschränkt ist. Hinzu kommen Internetangebote und Computerspiele wie Siedler oder Age of Empires, in denen die Archäologie in neuem Gewand ihren Auftritt hat. Und damit nicht genug. Die Aktualität des Archäologischen, die allem Anschein nach jene Aktualität des Ästhetischen ersetzt hat, von der man noch Anfang der 90er Jahre gesprochen hat, jene Aktualität des Archäologischen wäre auf breiter Front nur rudimentär beschrieben, hätten die Künste seit einigen Jahren und Jahrzehnten nicht ihren Beitrag dazu geleistet. Auch in der zeitgenössischen Ästhetik, nicht nur der Computerspiele, ist also eine gesteigerte Nachfrage nach Archäologie und allem Archäologischen zu vermelden. Die Inflation des archäologischen Vokabulars ist also auch in der Welt der Kunst angekommen und keineswegs nur in der Kunst der Klassik. In raunenden Katalogtexten junger Künstler wird gern von einer Archäologie des menschlichen Blicks oder eine Archäologie des abendländischen Tafelbildes gesprochen. Und im Rascheln der Pressetexte taucht derzeit der Begriff der Archäologie an Stellen auf, an denen man ihn am allerwenigsten vermutet hätte. Die archäologische Ästhetik lässt sich jedoch nicht auf das Raunen der Rhetorik begrenzen. Tatsächlich ist neben das hinlänglich bekannte Format der archäologischen Großausstellung in jüngster Zeit noch ein anderer, wenn man so will, zeitgenössischer archäologischer Ausstellungstyp hinzugetreten, die Archivausstellung. Denn auch zeitgenössische Künstler diverser Generationen zeigen ein reges Interesse an allem Archäologischen. Sie präsentieren in ihren Ausstellungen zwar noch nicht, was sie an Fundstücken aus der Prähistorie zu Tage fördern, dafür aber umso mehr, was sie an Orten finden, die für sie scheinbar ebenso unausdenkliche Vorzeiten darstellen. Ausstellungen von Fundstücken aus vergangenen politischen Systemen, wie der DDR, oder von untergegangenen Orten wie der eigenen Kindheit, erfreuen sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Daneben gesellen sich gern Funde aus der eigenen Vorzeit oder der Zeit der Eltern, die für die zeitgenössische Kunst in weiter Ferne so nah zu sein scheinen wie dem Archäologen seine Antike. Auch die Künstler sehen sich als Archäologen untergegangener Zeiten, die sie nicht mehr verstehen. Und insbesondere als Archäologen ihrer eigenen Zeit, die eben solche Geheimnisse zu bieten zu haben scheint, wie die allerfernsten Vergangenheiten. Wie man diese archäologische Betriebsamkeit auch bewerten mag. Jedenfalls sind die archäologischen Verfahren der Spurensicherung aus der zeitgenössischen Kunstproduktion nicht mehr wegzudenken. Allerordens geht es um das Gedächtnis der Kunst und des Künstlers, um die bloße und möglichst subjektfreie Verzeichnung der reinen Materialität des Objektes, ihre monumentale Hardware, kurz um eine größtmögliche Verfremdung dessen, was einmal Kunstwerk hieß. Um eine Anmutung also, die sich möglichst wenig von dem unterscheidet, was die Ausgräber von vergangenen Zeiten zutage gefördert haben. Man erhält in diesen Archivausstellungen zuweilen den Eindruck, als sei der Künstler Freuds reisender Forscher, der, Zitat, in eine wenig bekannte Gegend gelangt, in welcher ein Trümmerfeld mit Mauerresten, Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und unlesbaren Schriftzeichen sein Interesse weckt. Ein Zitat übrigens aus Freuds Ätiologie der Hysterie von 1896, hinter der nach der These Richard Armstrongs, der nächstes Semester ja auch vortragen wird, ein Zitat, hinter dem niemand anderes steckt als Freuds archäologischer Stichwortgeber und Mentor Emanuel Löwy und dessen vorderasiatische Expedition 1882 nach Bölbasi-Trosin. Zeugen für diese artistischen Trümmerfelder mit Mauerresten und Bruchstücken von Säulen, die Freud mit archäologischer Hilfe natürlich eher in den Untiefen der Seele und des Traums aufzufinden glaubte, sind zum einen große Überblicksausstellungen, wie zum Beispiel Deep Storage, Arsenal der Erinnerung 1997, oder Römische Spur, künstlerische Recherchen zur Aktualität der Antike 1998, beide hier in Berlin. Ein naheliegendes Beispiel derartiger Archivkünste ist sicher auch die Reihe Bildarchive in den Berliner Kunstwerken, aus der wir Christoph Keller eingeladen haben, vor uns die Archive der medizinhistorischen Sammlung der Charité auszupacken, die er unweit von hier ausgegraben hat. In Kunst und Wissenschaft ist also gleichermaßen von einem sonderbaren Amalgam aus Archäologie und Gegenwärtigkeit zu berichten. Von archäologischen Verfahren, die sich nicht auf die Erforschung der Vergangenheit, sondern im Gegenteil auf die Ausgrabung der unmittelbaren Gegenwart richten. Dieser Befund einer Archäologie der Gegenwart ist es auch, der die archäologischen Künste des Archivs von jeder klassizistischen Antike-Rezeption unterscheidet. Während die Antike-Rezeption ein humanistisches Ideal aus der Vergangenheit in die Gegenwart befördern wollte, so versuchen die gegenwärtigen Künste des Archivs mit dem Instrumentarium zur Entdeckung der Vergangenheit die unmittelbare Gegenwart zu bergen. Es macht die ganze Paradoxie dieses Unterfangens aus, dass der Archäologie offenbar von Künsten und Kulturwissenschaften gleichermaßen die Fähigkeit eingeräumt wird, diejenige Gegenwart zu erkennen, die sie eigentlich per Definition ausschließt. Gerade in der asubjektiven und technisch anmutenden Archäologie vermutet man merkwürdigerweise ein Potenzial und ein Instrumentarium zur Erkenntnis der unmittelbaren Gegenwart. Man bedient sich heute archäologischer Verfahren, um die subjektiven Schleier von der Gegenwart zu reißen. Die Gegenwart selbst soll so anonym und menschenleer dargestellt werden, als wäre sie gerade von den Ausgräbern kommender Tage entdeckt worden. Dieser Befund einer weit verbreiteten Menschenleere, einer eigenartigen Verlassenheit, eines merkwürdigen Verschwindens, eines Menschlichen aus den künstlerischen und wissenschaftlichen Archäologien weist darauf hin, dass der archäologische Diskurs sich möglicherweise als weniger harmlos entpuppt, als es zunächst den Anschein hatte. Meint Archäologie der Gegenwart in diesem Zusammenhang doch nichts anderes als die Eliminierung dessen, der diese Gegenwart stiftete, die Eliminierung des Menschen. Anders gesagt, die Archäologie ist der Agent der Ausschaltung des Verzerrungsfaktors namens Mensch aus Kunst und Wissenschaft. Sie signalisiert eine Wissenschaft ohne oder vom Verschwinden des Menschen. Während die anderen Wissenschaften in ihrer textfanaten Betriebsamkeit die Gegenwart nicht in ihrer anonymen und menschenleeren Form erkennen, wird ausgerechnet die Archäologie zum Anwalt einer anderen Erkenntnis und einer neuen Wissenschaft, die einmal Psychoanalyse hieß und heute Mediengeschichte. Man ist natürlich versucht, die archäologische Betriebsamkeit in Künsten und Wissenschaften mit dem naheliegenden Argument abzutun, dass es hier lediglich um metaphorische Bewegungen eines Begriffs geht und nicht um die Archäologie oder das Archäologische selbst. In der Tat scheint man es mit diversen Vereinnahmungen eines Begriffs zu tun zu haben, der zu einer beliebigen Begriffsmünze zu verkommen droht, wie es Wolfgang Ernst jüngst vom Begriff des Archivs befürchtete. Das ist also die Frage, die auf dem Spiel steht. Spielen die paraarchäologischen Aktivitäten an allen Fronten tatsächlich nur mit der Archäologie, wie es so der Verdacht Michel Foucault unmöglich tat, als er 1966 zum ersten Mal den Begriff der Archäologie verwendete, um eine neue Methode der Beschreibung des Denkens zu bezeichnen? Oder zeitigt die archäologische Vorstellungswelt tatsächlich ernsthafte Konsequenzen, wie es nicht nur Walter Benjamins Urgeschichte des 19. Jahrhunderts, sondern die gesamte wissenschaftliche Avantgarde aus neuen Wissenschaften, angefangen von der Psychoanalyse bis hin zu Technik und Mediengeschichte, derzeit demonstriert? Und wenn dem so wäre, was wäre der sinnfällige Mehrwert, den die Rede von der Archäologie oder dem Archäologischen in den Künsten und Kulturwissenschaften hervorbringt? Welches ist das Wissen, das mit diesem Begriff transportiert wird, mit dieser auratischen Rede vom Archäologischen und der Archäologie, einer Archäologie, die für Geisteswissenschaftler vergangener Tage noch vor kurzer Zeit so obsolet war, dass unter Kunsthistorikern diverse Archäologenwitze kursierten? Worauf beruht also die derzeitige Aura der Archäologie, die uns an den unterschiedlichsten Orten der zeitgenössischen Kultur begegnet? Tatsächlich verspricht der Rekurs auf die Archäologie oder das Archäologische einen Zugang zum harten Kern der Dinge, die sich da unabweislich im Boden befinden und zu denen der Archäologe einen privilegierten Zugang hat. Wer heute außerhalb der Archäologie von Archäologie spricht, suggeriert, dass er durch den Schleier der Erscheinungen hindurchtritt, um zum Wesen, zum tatsächlichen Kern der Dinge vorzudringen. So evoziert der derzeitige kulturwissenschaftliche Rekurs auf die Archäologie, dass man vorbei an den weichen Interpretationen noch weicherer Subjekte hin zum harten Kern, zur Hardware des Wissens kommt, dass man den Schleier des Wissens durchstößt, um auf jenen unabwendbaren Grund des Wissens zu kommen, den bereits Heidegger im Gestell der Technik vermutete. Denn über die Überwindung des Subjektes hinaus, das mitsamt seiner Vergangenheit zum Teil des Gestells der modernen Technik wird, legt die archäologische Tätigkeit etwas nahe, was den hermeneutischen Geisteswissenschaften der letzten Dekade mehr und mehr abhanden gekommen zu sein schien, einen festen, subjektunabhängigen Gegenstand, der wie der berühmte Stein dem Spaten beharrlich widersteht. Jeder Archäologie geht ihr Gegenstand als Ding an sich voraus, über dessen subjektive Konstitutionsbedingungen ist sie erhaben. Sie ist erst nach ihm und in seiner Folge entstanden. Ohne gefundene Artefakte keine Archäologie und ohne Medien keine Mediengeschichte. Auf diese Weise schalten die archäologisch operierenden Kulturwissenschaften jede Erkenntnistheorie ebenso cool aus wie jene selbstquälerischen Selbstbegründungen des Geistes, die dessen Wissenschaft von Anfang an begleiteten. Stattdessen begegnen sie derlei überkommenen Katz- und Maus-Spielchen mit derselben leicht mitleidigen Geste, mit der Physiker und Mathematiker immer schon Philosophen und andere Geisteswissenschaftler belächelten. Tatsächlich gibt es gute Gründe für die Annahme, dass die Techniken und Medien, die Speicher und Datenträger, die hinter dem kulturell tradierten Wissen durchschimmern und die wir der Geläufigkeit halber mit dem Begriff des Archivs abkürzen, nichts anderes sind als derjenige harte Kern der Geschichtskonstruktion, den die Archäologie verspricht. Tatsächlich stellt die Archäologie mit ihren Ausgrabungstechniken und Bergungsverfahren ein neues Dispositiv, ein neues Gestell zur Gewinnung, Gestell, um nochmal diesen heideggerschen Begriff zu verwenden, ein neues Gestell zur Gewinnung eines neuen Wissens um die Vergangenheit bereit. Das von der Archäologie hervorgebrachte Wissen ist neu, weil es eines ist, das ohne sie nicht wäre. Also das Wissen, das von der Archäologie hervorgebracht und produziert wird, ist ein Wissen, das nur und vor allen Dingen erst von der Archäologie hervorgebracht wird. Man hat es in der Archäologie nicht, wie beispielsweise in der Geschichte, mit der Erforschung von Dokumenten zu tun, die auch ohne sie existieren würden. Die Archäologie erforscht Monumente, die sie auch selbst hervorbringt und die sonst dem Verschwinden anheimfallen würden. Weil sie selbst die Objekte birgt, die sie untersucht, ist die Archäologie, mit Heidegger gesprochen, eine Weise des Entbergens par excellence. Die Archäologie ist eine Entbergungstechnik par excellence zur Entbergung von etwas, das sonst verborgen bliebe. Dieser unscheinbare Befund ist wichtiger, als man meinen möchte, denn er bedeutet nichts anderes, als dass man in der Archäologie nicht von der Technik abstrahieren kann. Weil die gesamte Archäologie auf Weisen des Findens und Entbergens der Vergangenheit aufsetzt, weil ohne dieses profane Geschehen der Entbergung keine Archäologie wäre, ist jede ihrer Aussagen genauso diskret technikförmig, wie Heidegger dies von jedem modernen Wissen behauptet hat. Denn in der Archäologie hat man es mit einer fundamentaleren Verborgenheit zu tun, als beispielsweise in der Geschichte. Die Vergangenheit, mit der es der Archäologe zu tun hat, ist eine, die nicht nur verschwunden ist, sondern meistens auch zerstört. Alle Archäologie geht von einer Abwesenheit einer Vergangenheit aus, die zwar abwesend genug sein muss, um überhaupt nach ihr forschen zu können, die aber auf der anderen Seite anwesend und präsent genug sein muss, damit Archäologen noch etwas finden können. Archäologen suchen also eine Vergangenheit, die verschwunden genug sein muss, um überhaupt das Verlangen nach ihrer Archivierung zu wecken, und die aber zugleich noch anwesend sein muss, um sie nicht zur Arbeitslosigkeit zu verurteilen. Sie, die Archäologie, ist also durch einen abwesenden und nur noch in Spuren überlieferten oder hinterlegten Gegenstand definiert, den sie dem völligen Verschwinden entreißt. Und ist ihr Gegenstand glücklicherweise einmal nicht so abwesend und zerstört, wie das in den meisten Fällen wohl der Fall ist, dann zerstört die Archäologie diesen, also den Gegenstand, spätestens in dem Moment, in dem sie ihn auffindet und ausgräbt. Denn die Ausgrabung eines Gegenstandes bedeutet zugleich seine Vernichtung. Seine Bergung bedeutet seine Zerstörung. Was Freud in einem seiner luzidesten Momente auch von den psychischen Traumata sagte, die er in den Tiefen der Psyche seiner zumeist weiblichen Patientinnen ausgrub. Überträgt man diese Erkenntnis auf die Archäologie, so wird sichtbar, dass sie nicht nur aus dem Grund Entbergung ist, weil sie Gegenstände findet, die sonst auch immer verschwunden wären. Die Archäologie ist vor allem deshalb Entbergung, weil sie den Gegenstand neu hervorbringt, den sie zuvor zerstören musste, weil sie ihn in diesem Zerstören umschafft, neu schafft, anders hervorbringt. In dem Sinne, in dem Heidegger von der modernen Technik sagt, dass sie die in der Erde verborgene Energie aufgeschlossen, das auch das Erschlossene umgeformt, das Ungeformte gespeichert, das Gespeicherte wieder verteilt und das Verteilte erneut umgeschaltet wird, Zitat Ende. In dieser mehrfachen Transformationsbewegung wird auch die monumentale Vergangenheit aus der Erde entworfen. Die Archäologie hat es also nicht nur mit einem verschwundenen Gegenstand zu tun, mit der Abwesenheit als Gegenstand, sondern sie hat es mit einem Gegenstand zu tun, den sie ebenso wie die moderne Technik mit diesem Tun selbst hervorbringt. Was zugleich bedeutet, dass die Vergangenheit kein Gegenstand in einem herkömmlichen Sinne ist, sondern ein Gegenstand, der von ihr selbst hervorgebracht und der Erde entrissen, ja, entworfen wird. Die Archäologie bringt ihr Produkt, die Vergangenheit, also in der Art eines Kohlekraftwerks hervor und nicht wie eine Windmühle. Das ist das von Heidegger gewählte Beispiel, um die Seinsweise der modernen Technik zu veranschaulichen. Es macht deutlich, dass die Archäologie vor allem deshalb Entwerbung ist, weil sie die mediale und technische Bedingung darstellt, unter der dieser Gegenstand allein erscheinen kann. Denn, wie es in Heideggers Technikaufsatz weiter heißt, erschließen, umformen, speichern, verteilen, umschalten sind Weisen des Entwerbens. Das heißt in diesem Zusammenhang nichts anderes, als dass die Entwerbung zunächst einmal eine technische und eine mediale Angelegenheit ist. Die Archäologie ist in einer fundamental medialen Situation. Im Moment der Bergung der Vergangenheit, der zugleich ihre Zerstörung bedeutet, muss sie diese medial ersetzen. Sie nicht nur erschließen, sondern auch sie umformen, speichern, verteilen, umschalten. Weil die Archäologie die Vergangenheit im Moment ihres Auffindens zerstört, erfindet sie diese als mediale Repräsentation neu. Die Archäologie hat es also nicht nur mit einer verschwundenen Vergangenheit zu tun, sondern genauer gesagt mit deren medialen Platzhaltern und Stellvertretern, mit ihren Aufbereitungen und Simulationen, wie wir in der nächsten Vorlesung von Wolfgang Ernst am Beispiel von Troja VR, also Troja virtuell, sehen werden. Sie ist auf die menschenleeren Archive der Vergangenheit angewiesen. Diese Geschichte, diese unliebsame Geschichte der Medialisierung der Archäologie ist übrigens keine neue. Schon lange Zeit, bevor die Vergangenheit vom Computer komplett simuliert wurde, war die tückische und kleinteilige Geschichte der Geräte der Ausgrabung zugleich eine Geschichte der Medien und Geräte der Archäologie, die die Vergangenheit gemäß ihren medialen Gesetzen hervorbrachten. Von den Minensuchgeräten, den Förster-Sonden des Ersten Weltkrieges bis zur Infrarotfotografie des Zweiten, von den ersten Ballon-Luftaufnahmen zur Unterstützung einer Grabung von 1908 bis zu den Röntgenfotografien einer Mumie von 1920. So wäre Schliemann nicht ohne die Sonden der Geologie zu denken, Friedrich Krauss' Beschreibung der Tempel von Paestum von 1943 nicht ohne Meidenbauer'sche Messbildtechnik und die Entzifferung der Tontäfelchen von Pylos nicht ohne Infrarotuntersuchungen. Der Nebenschauplatz der Gerümpelkammer aus Gerätschaften ist zugleich der Hauptschauplatz einer beispiellosen Geschichte der Entbergung der Vergangenheit, und die Techniken der Archäologie bedeuten mit einem leicht abgewandelten François Jacob eine Maschine zur Herstellung von Vergangenheit. Wenn es bislang noch nicht gelungen ist, zu zeigen, dass die Verwendung von Archäologie keineswegs willkürlich geschieht und dass der verwendete Begriff des Archäologischen noch weniger ein metaphorischer ist, so So genügt dieser kurze Blick auf die Wissenschafts- und Technikgeschichte des jungen Faches Archäologie, um die Gestellhaftigkeit der Archäologie zu verdeutlichen. Das Gestell der Archäologie aus Sonden und neuerdings auch aus Scannen lässt sich in der Tat wissenschaftshistorisch rekonstruieren. Denn diese Wissenschaftsgeschichte des 18., 19. und mehr noch des 20. Jahrhunderts zeigt zweifelsfrei, dass unter dem Etikett Archäologie seit dem 18. Jahrhundert ein Wissen zunehmend technisch zutage gefördert und simultan unter dem gleichen Namen historiografisch und philologisch verarbeitet wurde. Daher gibt es starke Gründe für die Annahme, dass das gesamte Zeitverständnis des skizzierten Zeitraums, also des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, den wir hier der Schlichtheit halber Moderne nennen, durch die Entdeckung der archäologischen Materialität mitgeprägt wurde. Also mitgeprägt wurde durch die Erkenntnis, dass sich die Vergangenheit nicht nur erzählen, sondern auch entbergen lässt, dass man in ihr nicht nur in Texten, sondern auch in der Erde suchen kann. Die Entbergung der Vergangenheit bedeutete also auch immer eine Entbergung der jeweiligen Gegenwart, die etwas über die Vergangenheit erfuhr und deren Zeitverständnis sich daraufhin änderte. Doch nicht nur die Vergangenheit beginnt im 18. Jahrhundert bei einem radikalen Geschehen der technischen Entbergung anheimzufallen. Im selben 18. Jahrhundert fängt man nicht nur an, in der Erde zu graben, sondern auch, dies sei am Rande bemerkt, Körper zu sezieren, nicht nur menschliche, sondern auch tierische, oder nicht nur tierische, sondern auch menschliche, Körper zu sezieren und eigene tieranatomische Institute für diese andere Grabungsarbeit einzurichten. Die Tiefe des menschlichen und tierischen Körpers, in der sich Trichinen und anderes verbergen, wird also gleichzeitig mit der Tiefe der Erde und der Materialität der in ihr geborgenen Vergangenheit entdeckt. Aufgrund dieser keinesfalls selbstverständlichen Materialität der Vergangenheit, aber auch des Menschen, zeichnet sich nicht nur sie, die Archäologie, sondern auch die von ihr geprägte Zeit, die Moderne, durch eine Spannung zwischen Geistes- und Naturwissenschaft aus, zwischen subjektiven und objektiven Kriterien der Beurteilung ihrer Gegenstände, kurz durch die Spannung zwischen Positivismus und Geschichtsphilosophie. Die Archäologie ist, so die These, nun diejenige Disziplin, an deren Geschichte sich diese Spannung nicht nur studieren lässt, wie wir gesehen haben, sie vollzieht den positivistisch-geschichtsphilosophischen Spreizschritt in jeder ihrer Aussagen. Sie ist die einzige der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die unter modernen Vorzeichen Text und Technik, Geist und Graben verbindet. Die Archäologie ist, trotz oder gerade wegen der Grabenkämpfe zwischen philologischen, kunsthistorischen und naturwissenschaftlich operierenden Archäologen, in der beneidenswerten Lage, ein Wissen um die Vergangenheit zu den es konstituierenden technischen und medialen Faktoren in Beziehung zu setzen. Das ist der Grund für die Euphorie in archäologischen Dingen. Während Archäologie Kultur zunächst, wie die derzeitige Technik- und Mediengeschichte, aus nicht schriftlichen Quellen ausliest, diese Quellen der Material Culture dann aber mit philologischem Werkzeug verarbeitet, gehen in ihr natur- und geisteswissenschaftliche Verfahren in eins. Allein dieser Umstand der fundamentalen Heterogenität der Archäologie mag genügen, um die Faszination der Disziplin zu erklären. Sie scheint der maßgebliche Grund für den kuriosen und bereits erwähnten Umstand zu sein, dass die Archäologie außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches zur Leitwissenschaft desjenigen transdisziplinären Diskurses geworden ist, der sich derzeit anschickt, die Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissenschaft zu überwinden. Die transdisziplinäre Kulturwissenschaft ist bei der Archäologie also tatsächlich an der richtigen Adresse. Die Akkumulation des Archäologischen geschieht entgegen allem Anschein weniger willkürlich und vor allem weniger metaphorisch, als dies zunächst den Anschein haben mag. Es ist die diskrete Technikförmigkeit jeder archäologischen Erkenntnis, die Tatsache, dass man in der Archäologie nicht nur von den Weisen der Entbergung der Vergangenheit abstrahieren kann, die die Archäologie heute für Künstler und Kulturwissenschaftler gleichermaßen spannend macht. Weil Kultur- und Mediengeschichten ihre Entdeckungen als ebenso unabweisliches Gerüst als das Heideggersche Gestell der Kultur begreifen wollen, wie die alten Überreste, auf die Archäologen immer wieder stoßen, assoziieren sich mit Vorliebe mit der Archäologie. Was übrigens auch der Grund war, aus dem Freud gern zu seinen archäologischen Modellen griff, die die Existenz des dubiosen, unterbewussten, unbewussten als ebenso unbezweifelbar erscheinen ließen, wie die Existenz des sagenumwobenen Troja. Archiv heißt in der Psychoanalyse wie in der Mediengeschichte also nichts anderes als das Verlangen nach einer ebenso handfesten Grundlage des Geschichtswissens, wie es die ausgegrabenen Monumente bereitstellen. Das wäre die Errungenschaft und zugleich der Wunschtraum des archäologischen Blicks in den Kulturwissenschaften, dass die Kultur in Deutschland bekanntlich seit der Aufklärung von der technischen und funktionalen Sphäre der Zivilisation getrennt, dass die Kultur wieder Zugang zu ihren technischen Möglichkeitsbedingungen erhalten solle, dass sie nicht mehr ausschließlich im Ghetto der Geistesgeschichte verbleibt, sondern ebenso anschlussfähig wird an Maschinen und Materialitäten, an Techniken und Texturen des Wissens. Vielleicht ist diese Erkenntnis tatsächlich der gemeinsame Nenner all derer, die sich heute Archäologen nennen. Was man nicht mehr an eine Trennung zwischen instrumenteller und kontemplativer Vernunft glaubt, sondern im Gegenteil an die Kreativität und Kultur derjenigen Techniken und Verfahren, denen man diese Eigenschaften einmal abgesprochen hat. Die Aktualität einer Wissenschaft, die wie keine zweite auf mediale Vermittlungen und Entbergungen angewiesen ist, meint schließlich auch immer eine Aktualität ihrer zeitgenössischen Archive. Denn was für die monumentale Vergangenheit gelten soll, gilt von der Gegenwart erst recht. Weil die Archäologie unmittelbarer als andere Wissenschaften an ihre Archive gekoppelt ist, weil sie erst als Reaktion auf die Existenz einer archivierbaren Materialität der Vergangenheit entstanden ist, die sie denn auch definiert, weil sie die einzige Geisteswissenschaft ist, die deutlicher noch als Geschichte- und Literaturwissenschaft unverzichtbar auf die Aufbereitung und Speicherung, die Ablagerung und Ablegung der Vergangenheit angewiesen ist, war es schließlich nur eine Frage der Zeit, wann die logische und institutionelle Verschränkung von Archäologie und Medienwissenschaft in Gestalt einer Medienarchäologie auf den Plan treten konnte. Archive und Archäologie stehen im Bund, sagt dann auch der medienarchäologische Kronzeuge Wolfgang Ernst, alle Archäologie ist auch Archivologie. Anders gesagt, die Archäologie steht heute deswegen im Rampenlicht der Aufmerksamkeit, auch wenn mir das Licht hier langsam ausgeht, weil sie ihre Not zu einer Tugend machend, die Abwesenheit, das heißt genauer gesagt, die Medien und Archive seiner Ersetzung in das Zentrum ihres eigenen Rampenlichtes stellen musste.
Es gibt dort vorne eine Leuchte, die kann man anknüpfen.
Ich glaube, ich werde es noch schaffen. Ja, ich werde es noch schaffen. Die Archäologie steht also heute deswegen im Rampenlicht der Aufmerksamkeit, weil sie ihre Not zu einer Tugend macht, die Abwesenheit, das heißt genauer gesagt die Medien und Archive seiner Ersetzung, in das Zentrum ihres eigenen Rampenlichtes stellen musste. Eine wissenschaftshistorische Herausforderung, der die zeitgenössische und noch weniger die deutsche Archäologie, wie ich höre, bislang nachgekommen ist. Denn die diskreten Erzeuger archäologischen Wissens, diejenigen Abstellkammern von Karten und Rekonstruktionen, von Karteikästen, von Grabungsfotos und Tonnen von Abgüssen und sonstigen Simulationen der Vergangenheit, aber auch die Techniken der Ausgrabung sowie deren Dokumentation und Aufschreibesysteme in ihrer vollen Medialität als Medien mit einer eigenen Wissensentfaltung zu erkennen, ist vielleicht eine der größten Herausforderungen an die heutige Archäologie. In den verstaubten Kammern der archäologischen Institute dieser Erde schlummert ein mediales Wissen, das erst noch als solches erkannt werden will. Nach all den Dingen, die man von der Archäologie hat lernen wollen, ist diese Herausforderung vielleicht dasjenige, was die Archäologie von der medienhistorischen Kulturwissenschaft heute lernen kann. Vielleicht sollte man also einmal einige der archäologischen Künstler, die derzeit in den Abstellkammern und Archiven der Kunstmuseen der Welt ihr Unwesen treiben, auf ein archäologisches Institut ansetzen. Doch mit der Tatsache, dass die Archäologie ihre Not zu einer Tugend machte und die Abwesenheit in das Zentrum ihrer Forschung stellte, hat es noch eine andere Bewandtnis außerhalb der kulturwissenschaftlichen Herausforderung an die Archäologie. Denn die Arbeit an der Abwesenheit scheint auch der Grund für die Faszination zu sein, die der Archäologie heute von der zeitgenössischen Ästhetik entgegengebracht wird. Schließlich betrifft das Phänomen des Verschwindens nicht nur der Vergangenheit. Schließlich betrifft das Phänomen des Verschwindens nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die unmittelbare Gegenwart. In einer Zeit, wo ein gesamtes kulturelles Erbe durch die Verfahren seiner Ablegung und Speicherung in Frage gestellt erscheint, die Speicherung des Humanen schließlich selbst zur Frage wird, erscheint nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart des Menschen als ein technisch-mediales Konstrukt. Es ist eine Binsenweisheit, dass die medientechnischen Revolutionen, die an uns vorbeirauschen, wie immer neue Computer, Programme oder Dateiklassen, nicht nur diverse Dinge ermöglichen und erscheinen lassen, in derselben Bewegung wie diese medientechnischen Revolutionen Dinge erscheinen lassen, bringen sie andere zum Verschwinden. Aufgrund dieses unaufhörlichen Erscheinens und Verschwindens von Vergangenheit in der Diskontinuität der technischen Revolutionen verwundert es nicht, dass eine Kultur, deren Siedlung noch unlängst jene Ästhetik des Verschwindens war, von der Paul Virilio ebenfalls 1980 gesprochen hat, früher oder später auf die Techniken und Verfahren stoßen musste, die die Archäologie für eine andere Epoche und eine andere Abwesenheit entwickelt hat. Denn Archäologie heißt dasjenige Instrumentarium, mit dem man die Abwesenheit einer vergangenen oder auch einer gegenwärtigen Epoche bearbeiten kann. Anders gesagt, weil die Gegenwart immer schneller vergangen ist, weil sie technisch und medial immer besser zum Verschwinden gebracht wird, ja, weil die Gegenwart nicht aufgehört hat, nicht ebenso wie die entfernteste Vergangenheit zu verschwinden, bedarf es immer dringlicher archäologischer Verfahren, um nicht nur der Vergangenheit Herr zu werden und sie zu entbergen, sondern auch um eine Gegenwart zu entbergen, die in ihren medialen Speichern und Trägern immer schon Vergangenheit ist. Wobei an dieser Stelle womöglich auch eine medientechnische Grenze der Archäologie und des Archäologischen erreicht ist. Eine Archäologie, die wohl eingesetzt werden kann bei einer Kultur, die ihr Wissen speichert und ablegt von Steintafeln zu CD-ROMs, aber die womöglich weniger gefragt sein wird in einer Kultur, die vom Modus des Speicherns zu dem der fortwährenden Übertragung gewechselt sein wird. Vielen Dank.